Sie plädieren für den Gebrauch von antidiskriminierender oder nicht diskriminierender Sprache. Mhm. Vielleicht zunächst mal, was ist diskriminierende Sprache?
Gute Frage. Also das kann ganz, ganz viel sein. Das kann sein, wenn ich eine andere Person in einer Form benenne, wo die Person sich verletzt durchfühlt. Weil ganz viele Begriffe haben eine ganz, ganz lange Geschichte von Diskriminierung. Das heißt nicht, dass ich intentional, also dass ich absichtlich eine andere Person diskriminieren will, sondern das kann sein, dass ich das so gelernt habe. Es kann aber auch genauso sein, dass ich diskriminiere, indem ich Personen nicht benenne. Also zum Beispiel, wenn, also letztens gab es eine große Tagung von der Bundesregierung zu Trans- und Interrechten. Und da hat die Leiterin dieser Stelle, der Antidiskriminierungsstabstelle, hat die Tagung eröffnet mit den Worten: sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Okay, ich meine, es gibt ganz viele Leute, die verstehen sich nicht als Damen oder Herren, sondern verstehen sich als weder noch oder dazwischen oder als was Drittes oder Viertes. Die sind da nicht mit gemeint. Das wäre auch eine diskriminierende Sprache. Ein drittes, nochmal ganz anderes Beispiel ist, wenn ich Sprache so verwende, dass Leute es nicht verstehen. Wenn ich also, als ich arbeite in der Uni, so spreche, dass Leute das einfach nicht verstehen können. Das ist auch super diskriminierend und schließt Leute aus. Und in der Uni lernen wir ja alle, so zu sprechen, dass keine Person es mehr versteht. Und das gibt uns dann auch sehr viel Macht teilweise. Viertes Beispiel, eine andere Person wird diskriminiert. Ich kriege mit, wie jemand rassistisch diskriminiert wird auf der Straße und ich gehe einfach weiter. Das ist für mich auch eine diskriminierende Sprachhandlung, weil ich könnte eingreifen. Ich muss nicht schweigen in der Situation. Das sind also jetzt mal vier ganz, ganz verschiedene Beispiele für, was alles diskriminierende Sprachhandlungen sind für mich.
Und warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, diskriminierungsfrei zu sprechen, also auch im Alltag?
Ich glaube, diskriminierungsfrei können wir nicht sprechen, werden wir alle nie sprechen. Sondern Diskriminierungen sind Teil der Gesellschaft und keine absichtlichen individuellen Entscheidungen, die ich mache, sondern wir reproduzieren, was wir führen, was fort, was in der Gesellschaft vorhanden ist. Aber wir können versuchen, respektvoller und wertschätzender miteinander umzugehen. Und das wäre der Versuch, diskriminierungsärmer zu sprechen und immer daran zu arbeiten. Ich beschäftige mich da professionell jetzt seit Jahrzehnten mit. Ich werde nie diskriminierungsfrei sprechen. Also jetzt gerade lerne ich zum Beispiel unglaublich viel darüber, wie ich die ganze Zeit sehen und gehen benutze und dass das ganz viele Leute ausschließt. Also wenn ich jetzt zu Ihnen sage, ja, sehen Sie denn nicht, was mein Punkt ist? Ja, Sie können sehen, es gibt aber viele Leute, die können nicht sehen. Damit wird aber immer die ganze Zeit sehen als Norm wiederhergestellt. Und da lerne ich gerade unglaublich viel auch. Also da habe ich das Gefühl, da werde ich mein Leben lang weiter lernen. Und ich glaube, dass es cool ist, wenn ich mit Menschen reden will. Und ich finde, wir reden nur, weil wir einander verstehen wollen, weil wir miteinander in Kontakt kommen wollen, dann zu versuchen, möglichst respektvoll zu sein. Und deswegen finde ich es wichtig, zu versuchen, diskriminierungsarm zu sprechen.
Ich habe das Gefühl, manchmal in so Kontexten, wo sich Leute dessen schon gewahr sind, dass diskriminierungsfreie Sprache sinnvoll ist, dass es so ein Druck manchmal entsteht.
Ja, genau. Aber dieser Druck entsteht, glaube ich, auch, weil wir immer hoffen, wir könnten richtig sein und wir machen was falsch. Für mich ist es so, unser ganzes Leben ist ein Lernprozess. Wir werden nie richtig sein, wir werden nie perfekt sein, sondern wir sind Menschen. Und das Wichtige ist, dass wir was lernen wollen und dass wir offen dafür sind, auch zuzuhören. Das heißt, wenn eine andere Person sagt, hier, das diskriminiert mich, nicht immer noch zu sagen, ja, aber die Geschichte des Wortes ist so oder ich kenne eine Freundin, die findet es gar nicht schlimm, dass ich das sage oder was auch immer, sondern hinzuhören, das zu respektieren. Ich muss nicht alles sofort verstehen, gerade nicht, wenn ich privilegiert bin, zum Beispiel in Bezug auf Rassismus als weiße Person. Aber das mit nach Hause zu nehmen, darüber nachzudenken, hinzuhören und es stehen zu lassen und nicht immer besserwisserisch was anderes zu machen. Aber eben auch nicht dieses, was wir ja sehr haben in Deutschland, dieses Sprache muss richtig sein, Sprache ist einfach da und muss einfach korrekt dich ausdrücken und das war schon immer so und das würde die Ästhetik verändern, wenn aus Romanen was rausgenommen würde und sowas. Also sich auch von solchen Ideen zu verabschieden, sondern ein bisschen fehlerfreundlicher zu werden miteinander und also zu glauben, dass wir alle nicht perfekt sind und uns alle immer wieder Lernmöglichkeiten zu geben. Aber ich würde das ganz klar unterteilen, auch für mich zwischen den Leuten, die wirklich zuhören, die was lernen wollen und die Leute, die mir ins Wort fallen und ja, aber sagen, bevor ich überhaupt zu Ende geredet habe.
Sie haben einen Vorschlag gemacht für diskriminierungsfreies Sprechen in Bezug auf Geschlecht. Können Sie den mal kurz erläutern?
Ja, der ist auch im kontinuierlichen Fluss und in der kontinuierlichen Veränderung. Also aktuell ist es so, dass wenn alle Personen gemeint sind, also Personen, die sich als Frauen verstehen, als Männer verstehen und Personen, die sich nicht als Frauen oder Männer verstehen oder als dazwischen oder als inter verstehen, dass ich dann einen Unterstrich benutzen würde. Also zwischen zum Beispiel ArbeiterInnen, also Arbeiter Unterstrich IN, also um zu zeigen, es gibt Lücken. Und den Unterstrich würde ich durchs Wort wandern lassen. Also Arbeit RN würde zum Beispiel auch gehen, um zu zeigen, die Lücke ist nicht genau zwischen der Weiblichkeit und der Männlichkeit, Arbeiter, Männlichkeit, Arbeiterin, Weiblichkeit, sondern die kann auch irgendwo anders sein eben und die wandert. Also es kann ganz verschieden sein. Wenn ich Personen konkret benennen will, die sich nicht als weiblich und nicht als männlich verstehen, dann würde ich eine Form, die an diese X-Form angelehnt ist, benutzen. Da ist jetzt die neueste Entwicklung eine EX-Form oder ECS, also um zu sagen Exit Gender, also wir verlassen Geschlecht quasi so. Und die Abkürzung davon ist dann ECS als Endung, also das wäre dann Arbeitex oder Studierex oder was auch immer. Also so, aber das wirklich nur für Personen, die sich nicht als weiblich oder männlich verstehen, weil die brauchen auch eine eigene Ansprache eben.
Und das heißt aber, ich muss dann fragen, weil ich weiß das ja
genau.
Nicht.
Ich würde, also meine Grundidee ist, ich weiß von keiner Person das Geschlecht. Ich muss jede Person fragen. Und das würde natürlich ganz viel in Bewegung setzen, dass für keine Person mehr das Geschlecht klar ist. Ich kann Geschlecht nicht sehen. Ich kann es nicht ablesen. Leute wissen es nur selber. Es gibt keine Klarheit, was Geschlecht ist, sondern wie es gibt kulturelle Übereinkünfte, woran wir es festmachen. Ja? Und die sind ja im Moment gerade eher vielleicht die Geschlechtsorgane, irgendwas im Gehirn, die DNA-Struktur. Das sehe ich alles nicht. Ja? Also muss ich sowieso Leute fragen und aufhören, immer Geschlecht zu unterstellen. Und das alleine würde Geschlecht schon komplett verändern, wenn wir nicht glauben, wir wissen, was Geschlecht ist.
Abschließend noch vielleicht nochmal konkret die Nachfrage, und zwar, ob Sie einen Tipp haben, wie ich im Alltag so diesen Gegenargumenten begegnen kann. Also wie eben, naja, es ist ja klar, dass alle gemeint sind und wenn Frauen so sein wollen wie Männer, dann brauchen sie sich doch nicht extra bezeichnen. Weil es ist natürlich nicht immer im Alltag möglich, irgendwie einen Vortrag zu halten oder so Zusammenhänge.
So die Frage, wie das wirkt,
ja, genau.
Ob das eine Wirkung hat. Also meine Erfahrung aus 20 Jahren Arbeit für dem Gebiet ist, Leute sind offen für, dass ich sage, ich bin diskriminiert. Als jetzt Transperson oder als Frau oder was auch immer. Oder Leute sind nicht offen dafür eben, ja. Und wenn Leute offen dafür sind, dann muss ich auch nichts anders argumentieren. Es gibt mittlerweile hunderte von wissenschaftlich belegten empirischen Untersuchungen dazu, dass die Formen unterschiedlich wirken. Das wird trotzdem nichts bringen. Die Argumentationen werden sich nicht verändern. Also das ist auch, ich habe da so eine Untersuchung gemacht, was für Argumentationen gibt es jetzt gerade mit der X-Form, was für Argumentationen gab es zu dem Binnen-I vor 30 Jahren. Nichts hat sich verändert, nichts. Die Argumente sind genau gleich geblieben. Das heißt, wenn Menschen keine Offenheit haben, bringt es nichts zu diskutieren. Ja, also das ist eher eine Frage, nur weil Leute was sagen, kommunizieren die nicht. Es kann auch sein, dass die sie einfach totreden. Also das wäre so mein Tipp, genau hinzugucken, mit welchen Personen sie wo drüber reden und zu fragen, kannst du mich gerade eigentlich hören oder könntest du mein Argument nochmal wiederholen? Das ist zum Beispiel was, was super gut ist in Argumentation, um Leute dazu zu bringen, mit ihnen empathisch zu werden. Weil wenn sie nicht gehört werden und wenn sie nur totgeredet werden, dann brauchen sie nicht zu argumentieren. Es geht nicht darum, weiß eine Person was besser, was ist richtig oder falsch, sondern es geht darum, dass Personen, die diskriminiert sind, gehört werden dazu, dass sie diskriminiert sind und dass sie sich was anderes wünschen. Und das wäre eher der Tipp, genau hinzugucken. Ist es eigentlich gerade eine Kommunikation, die wir hier machen oder ist es ein Battle? Und da können wir beide nur verlieren.
Gut, vielen Dank.
Gerne.